MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Noch bis zum Wochenende sind Osterferien und dann geht's schon wieder los mit der Schule. Ja, und das bei vielen mit jeder Menge Spaß, denn Schülerinnen und Schüler oder Studierende nutzen fürs Lernen immer öfter digitale Werkzeuge. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens 2/3 der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ChatGPT und Co. für Schule und Uni anwenden. Bislang fehlen dafür aber klare Regeln. Wie mit KI und Apps gearbeitet wird, hängt meistens vom Engagement einzelner Lehrer und Professoren ab und von der Eigeninitiative junger Leute wie Maximilian. Der 18-jährige Münchner Gymnasiast hat mit der Hilfe von 2 Lern-Apps seine Noten im Fach Spanisch deutlich verbessert.
Llevar las bebidas.
Llevar las bebidas.
Preparar una tabla de quesos.
Preparar una tabla de quesos.
Traer.
Fast täglich sitzt Maximilian vor seinem Tablet, um Spanisch-Vokabeln zu pauken. Er hat sich ganz bewusst gegen herkömmliche Lernmethoden entschieden.
Bücher sind zwar ein konventioneller Weg, aber die kosten halt auch immer sehr viel Geld. Und da weiß man dann auch nicht, wenn man was gekauft hat, ist es das Richtige für mich. Und das kann man halt nicht kündigen, so wie ein Abo bei einer App zum Beispiel. Jetzt benutze ich jetzt zum Beispiel die Bubble-App und da habe ich ein Abonnement.
Mit der Bubble-App lernt Maximilian vor allem Grammatik, mit der Duolingo-App Vokabeln. Die Lehrer haben kein Problem damit, meint Maximilian.
Weil es gibt ja sehr viele Schüler, die sich einfach sonst gar nicht mit Unterrichtsinhalten auseinandersetzen. Und bei Sprachen ist es dann natürlich immer schon den Lehrern sehr zuvorkommend, dass es da eben auch für die Schüler solche intuitiven Angebote gibt.
Lern-Apps für Sprachen werden in der Regel von echten Menschen gemacht und durch Tools mit künstlicher Intelligenz ergänzt. Bei ChatGPT ist das anders. Der KI-basierte Chatbot spuckt menschenähnliche Antworten aus. Für Schüler und Studierende ist ChatGPT eine feine Sache, gerade wenn es um Themenrecherche für Hausarbeiten geht oder darum, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen über den Lernstoff, den man für die nächste Klausur noch aufarbeiten muss. Studentin Ann-Sophie erinnert sich noch gut daran, wie ihr einmal beim Lernen für eine Klausur die Zeit davon gelaufen ist und ChatGPT sie gerettet hat.
Er erstellt dann einen Lernplan, wie man eben noch in der Zeit, die man noch hat, das bestmöglich hinbekommt. Ich würde sagen, es hat auf jeden Fall was gebracht, um so den Druck rauszunehmen und wirklich effizient die letzte Zeit, die man hat, eben noch zu nutzen. War schon ein guter Lernplan.
Bei ihren Hausarbeiten für die Hochschule schätzt Ann-Sophie den Anteil von ChatGPT auf gut 10% ein. Schließlich seien es zu 100% ihre Gedanken und ihre Ideen, die sie mit Hilfe der KI weiterverarbeitet. Weil aber nicht alle Studierende es so machen wie Ann-Sophie, mussten die Professoren bereits reagieren.
Bei Hausarbeiten zum Beispiel ist ihnen inzwischen halt bewusst, dass viele das auch ausschließlich mit KI machen und dann da teilweise, wenn man spät dran ist, dann gar nicht mehr so viel nachbearbeiten. Und da wurde das jetzt sogar eingeführt, dass man deswegen seine Hausarbeiten noch verteidigen muss, also noch einmal es eine extra Sitzung gibt, wo man dann ein paar Fragen gestellt bekommt, um ihm zu zeigen, dass man sich wirklich selber auch mit dem Thema beschäftigt hat.
Noch gibt es keine einheitlichen Vorgaben, wie Schulen und Hochschulen mit KI umgehen. Für Ann-Sophie ein unhaltbarer Zustand. Sie wünscht sich, dass die Bildungspolitiker klare Regeln aufstellen.
Weil ich denke, dass es wichtig ist, zu lernen, Dinge selber zu machen, selber Recherche zu betreiben und gerade Texte selber zu schreiben und solche Dinge. Und wenn Schüler und Studenten von vornherein immer nur KI benutzen und sich gar nicht selber wirklich in Sachen reinhängen und lernen, Sachen selber zu schreiben und versuchen zu verstehen, dann denke ich, wird das später ein sehr großes Problem.
In Bayern setzt die Staatsregierung bislang darauf, dass Lehrkräfte sich beim Thema KI freiwillig fortbilden. Schüler und Studierende werden also weiterhin selbst schauen müssen, wie sie mit ihrer großen digitalen Lernfreiheit umgehen. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
MKR. Wir sind in der zweiten Osterferienwoche. Die perfekte Zeit, um die ersten Frühlingsausflüge zu planen und um sich auch mal den neuen Gästebrief des Erzbistums München und Freising zu besorgen. Wer den noch nicht kennt, Robert Hintereder, stellt ihn kurz vor.
Der Gästebrief ist ein Magazin, mit dem wir uns als Erzbistum München und Freising in einem kleinen Ausschnitt, aber doch eine große Vielfalt denjenigen präsentieren wollen und zeigen wollen, die in unserer Region zu Gast sind. Das ist mittlerweile ein etabliertes Format bei Touristikern, Gastronomen und so weiter und natürlich auch ganz vielen Gästen, die sich schon freuen über die ganz vielen Veranstaltungen und Geheimtipps und Interviews, die sich in diesem Gästebrief jedes Jahr wieder neu finden.
Es ist die zweite Auflage in einem ganz neuen Layout. Moderner, frischer und das scheint auch anzukommen.
Der Gästebrief, der ploppt richtig auf in diesen Schriftenständen, in diesen oft dunklen Bereichen hinten in der Kirche. Und das gefreut mir am meisten, wenn die Leute dann in dieses Regal greifen und sehen, in einem völlig erfrischenden und vielleicht nicht erwartbaren Design gibt es einen Gästebrief und greifen da auch gern zu. Das beste Kompliment, das wir erhalten haben, war einfach das, dass wir nachdrucken mussten. Der Gästebrief war eigentlich schon im Herbst vergriffen.
Was alles drinsteht, also welche Kirchen oder Menschen vorgestellt werden, hierfür ist die Rückmeldung der Leser in der Redaktion sehr wichtig.
Und davon lebt ja eigentlich genau der Gästebrief von Leuten, die den Gästebrief lesen und sagen, hey, ich hätte noch einen Geheimtipp oder diese Kirche müsste unbedingt mal einen Gästebrief zeigen oder das wäre ein spannender Interviewpartner. Ich freue mich jedes Jahr, dass wir am Ende dann wieder eine große Vielfalt abbilden können von dem, was wir oft an Rückmeldungen bekommen. Je mehr Augen irgendwie so in diesem Erzbistum unterwegs sind, umso besser.
Also, reinschauen in den neuen Gästebrief des Erzbistums München und Freising und vielleicht sogar mal einen eigenen Tipp beisteuern. Den Gästebrief, den gibt's in allen Kirchen und Touristinfos. Im Erzbistum haben die Pferdewallfahrten begonnen. Am Ostermontag gab es in Traunstein schon den ersten Georgi-Ritt. Demnächst geht's auch in Tittmoning los, ebenfalls im Landkreis Traunstein. Hier bereiten sich die Wallfahrer schon auf den Georgi-Ritt Ende April vor. Allen voran Pfarrer Gerhard Gumpinger, für den es mehr als selbstverständlich ist, vorne auf einem der Pferde zu sitzen.
Weil ich als Kind gern der Winnetou gewesen war und wegen meiner blonden Haare habe ich immer einen Old Shatterhand machen müssen. Und das war schon mein Traum, dass ich einmal reiten darf. Wie ich noch Diakon war in Prien am Chiemsee, da habe ich das erste Mal reiten dürfen. Und da ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. In der Kutsche, da sollen die Honoratioren sitzen und der Pfarrer kehrt aufs Ross.
Mit wallendem Messgewand schwingt sich der Seelsorger dann ohne fremde Hilfe auf den Schimmel Milou. Der gehört Eva Winter, die in Tittmoning die Kidsfarm, einen Lern- und Erlebnisort, betreibt. Sie steht voll hinter dem Georgi-Ritt.
Ja, ich bin gefragt worden und ich fand die Idee einfach schön, ja. Also ich finde es toll, dass der Pfarrer da mitreiten möchte. Also ich finde es toll, dass die Pferde da einfach im Mittelpunkt stehen, gewertschätzt werden, gesegnet werden. Ich finde es ein ganz tolles Brauchtum. Und ich habe mich auch geehrt gefühlt, dass er sich ein Pferd von uns ausgesucht hat.
Und deshalb wird Milou wie die vielen anderen Pferde für seinen großen Auftritt entsprechend geschmückt. Mit eingeflochtener Mähne, bunten Bändern und Buchsbaum. Schließlich ist der Georgi-Ritt nach Kirchheim ein besonderer Tag, sagt Pfarrer Gumpinger.
Es wird ja oftmals nur als Tradition bezeichnet, aber für mich ist es eigentlich eine Wallfahrt, die die Tittmoninger hin nach Kirchheim machen, wo der heilige Georg in besonderer Weise verehrt wird und wo dann auch der Segen gespendet wird. Aber nicht nur für die Pferde, sondern jeder darf da seine Tiere zum Segen bringen.
An die 200 Reiter ziehen dann am 26. April an Pfarrer Gumpinger vorbei, der auch den Segen vom Pferd aus erteilt. Von der Polizeireiterstaffel bis zu den römischen Reitersoldaten und auch der heilige Georg selbst ist dabei.
Er ist ja einer der Patrone der Rosserer. Es gibt ja nur einen heiligen Leonhard, da wo es viele Ritte gibt. Und der heilige Georg, er wird ja oftmals als Reitersmann dargestellt, der gegen das Böse ankämpft und drum wird er von den Rosserer in besonderer Weise verehrt.
Während des ganzen Rittes zu Ehren des Reiterpatrons hält sich die Besitzerin von Milou, Eva Winter, nahe an ihrem Pferd. Denn die vielen Tiere und Menschen, lautes Schreien und Klatschen machen manches der Tiere nervös.
Es ist ein Stück Sicherheit. Also der Herr Pfarrer, der hat die Zügel schon fest in der Hand. Ich sichere ihn. Ich könnte ihn am Zügel greifen, wenn irgendwas ist. Ich kenne mein Pferd, ich kenne die Signale, ich kenne seine Körperhaltung und habe einfach ein gutes Gefühl, eingreifen zu können, bevor irgendwas ist.
Und Pfarrer Gumpinger ist froh drum. Als junger Pfarrer bei seinem ersten Ritt wollte er es besonders feierlich machen und ein Rauchfass zur Segnung mitnehmen.
Und der Mesner hat zu mir gesagt, na, auf keinen Fall, das scheit die Ross. Und ich war gescheiter wie der Mesner und kam, dass ich auf dem Ross gesessen bin und habe das Rauchfass mit beiden Händen in der Hand gehabt. Das Ros ist hinten und vorn hochgegangen und ich habe mir halt Taxen zusammengeführt, noch was. Und hab nur den einzigen Gedanken gehabt, wenn's mir jetzt runterhaut, lachen alle Russerer.
Der Pfarrer ist droben geblieben und seitdem beim Georgi-Ritt wahrscheinlich der Teilnehmer mit der größten Begeisterung. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Vielen Dank, Willi. Ja, wer beim traditionellen Georgi-Ritt in Tittmoning mit dabei sein möchte, sollte sich schon mal den 26. April 26, das ist ein Sonntag, vormerken. Um 14 Uhr geht's dann am Stadtplatz in Tittmoning los und wir wünschen schon jetzt einen wunderbaren Tag. Die zweite Osterferienwoche. Ja, viele haben noch frei und hoffentlich auch ein bisschen Zeit zum Entspannen. Doch auch wer schon arbeitet, greift wahrscheinlich abends gerne mal zu einem guten Buch, um einfach mal abzuschalten. Tipps für den besten Lesestoff gibt's jetzt von uns. Buchprofile. Der MKR-Lesetipp. Der Roman.
Anna-Katharina Scheidemantel. Statt aus dem Fenster zu schauen. Sophie ist Mitte 20 und fühlt sich festgefahren. Studium, Praktikum, Erwartungen, aber keine klare Idee vom eigenen Leben. Spontan kauft sie ein altes, kaputtes Haus auf dem Land und lässt die Stadt hinter sich. Dort wird vieles schwieriger als gedacht. Die Renovierung, die Einsamkeit und die vielen stillen Stunden. Doch genau in dieser Ruhe beginnt Sophie nachzudenken. Sie stellt sich die Frage, was sie wirklich will. Und nicht, was andere von ihr erwarten. Der Roman erzählt ruhig und einfühlsam von einem Neuanfang, vom Mut, etwas zu verändern und davon seinen eigenen Weg zu finden. Statt aus dem Fenster zu schauen von Anna-Katharina Scheidemantel kostet 22 Euro.
Das Kinderbuch.
Daniela Dämmer. Liese niest. Auf einer bunten Frühlingswiese leben das Gänseblümchen Liese und der Löwenzahn Leo. Die beiden sind beste Freunde und genießen gemeinsam die Sonne. Doch eines Tages verändert sich Leo. Aus seiner gelben Blüte wird eine weiße Pusteblume. Als ein kleines Samenschirmchen auf Lieses Nase landet, muss sie niesen. Und plötzlich fliegen alle Samen davon. Leo ist ganz kahl und beide sind erstmal traurig. Doch bald zeigt sich, aus den Samen wächst neues Leben. Die Geschichte erzählt warm und kindgerecht von Freundschaft, Veränderung und dem Wunder der Natur. Liese niest von Daniela Dämmer kostet 20 Euro.
Das Sachbuch.
Craig Brown. Q. Das unglaubliche Leben der Queen. In diesem Jahr wäre Queen Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden. Dieses Buch erzählt ihr Leben, aber ganz anders als eine normale Biografie. Craig Brown verbindet wahre Geschichten, Anekdoten und humorvolle Beobachtungen. Er zeigt die Queen im Rampenlicht der Welt, aber auch in kleinen persönlichen Momenten. Dabei geht es nicht nur um ihr Leben, sondern auch darum, wie andere Menschen sie gesehen haben. Von Künstlern bis Politikern. So entsteht ein lebendiges Bild einer Frau, die gleichzeitig sehr öffentlich und doch geheimnisvoll blieb. Ein unterhaltsames, oft witziges Porträt einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt. Q, das unglaubliche Leben der Queen von Craig Brown kostet knapp 40 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Wie alle 14 Tage gibt's auch in dieser Woche wieder die neue Ausgabe unseres Innehalten-Magazins. Ja, und auch in dieser Woche gibt's natürlich wieder jede Menge guten Lesestoff für eine kurze Auszeit oder wie schon der Titel sagt, zum Innehalten. Was Sie in der aktuellen Ausgabe nicht verpassen sollten, das weiß mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur des Innehalten-Magazins, Florian Ertl. Servus Florian, schön, dass du da bist.
Grüß dich, Ivo, servus.
Florian, hattest du schöne Ostern?
Ja, ja, passt schon. Alles gut gelaufen.
Osterhase hat so gute Verstecke gefunden, oder?
Ja, auch hier gibt es Erfreuliches zu vermelden, obgleich aus christlicher Sicht ist ja dieses possierliche Tierchen eher sekundär.
Naja. Aber die Ostereier hat er gut versteckt.
Von daher. Ja, ja, wir haben auch hier was bekommen.
Florian, was gibt's diese Woche aktuell in der Osterausgabe unseres Inhaltenmagazins?
Ja, aber hier können wir sozusagen zwei verspätete Osternester lüften. Wir starten nämlich zwei neue Serien.
Okay.
Eine Serie ist von der Zentralredaktion von meinen Kollegen da und nennt sich Mein Draht zum Himmel. Mhm. Soll sich damit beschäftigen, ja, welche Zugänge man denn zu Gott haben kann. Es gibt ganz verschiedene, wie denn das ist was sehr Individuelles. Wie kann man so etwas gestalten und wie nimmt man denn so etwas auch wahr?
Ja.
Und das wird immer an Beispielen oder an Expertinnen, Experten aufgezogen. Und in der ersten Folge jetzt spricht eine Benediktinerin, Schwester Miriam Grote, aus der Abtei Burg Dinklage, wo sie als Gastschwester wirkt und sozusagen ja Kontakt hat mit sehr vielen Menschen. Und ich fasse mal zusammen oder sowas. Sie sagt, Gott hat die vielfältigsten Möglichkeiten, uns anzusprechen und uns seine Gegenwart erfahrbar machen zu lassen. Ja? Und manchmal passiert das auch in ganz unscheinbaren Dingen. Und deswegen gibt es da kein Patentrezept dafür, sondern ja, so viele Menschen, wie es gibt, hat Ratzinger, glaube ich, mal gesagt, so viele Zugänge gibt es auch zu Gott.
Ja, das glaube ich. Das finde ich sehr selbsterklärend quasi.
Also wenn ich dich jetzt fragen würde, Ivo...
Habe ich bestimmt eine andere Ansicht als du?
Ich gehe davon aus.
Das ist schwer davon ausgehen. Ja, cooles Thema, sehr schön. Aber das ist jetzt die erste Serie,
genau,
die
ihr startet. Genau, und in der zweiten, da gehen wir jetzt zu uns, da werden wir regionaler, da gehen wir zu uns ins Erzbistum. Und es geht hier um uralte Orte des Glaubens. Mein Kollege, der Joachim, besucht dafür spezielle Örtlichkeiten, wo wirklich uralte Kirchen oder auch Glaubensorte sind. Und auch das ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung. In der ersten Folge sind wir zum heiligen Arsatius gepilgert.
Okay, von dem habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie was gehört.
In Ilmünster.
Oh, okay.
War ehedem ein ganz bekannter Heiliger mit großem Wallfahrtsbetrieb. Wurde eine Zeit lang auch nach München hier an den Dom verlegt.
Okay.
Und also es ist eine sehr spannende Geschichte, aber es geht den meisten Leuten so wie dir, Ivo, vom Arsatius, da weiß man nichts mehr. Aber dafür sind wir ja auch da und wir geben auch an, wie man am besten zu der Basilika hinkommt, wo also wirklich ein uralte Tumba, also ein Grabstein ist, ein Grabmal. Und es gibt da auch eine schöne Tradition, das hat mit einem dortigen Ring zu tun, wenn man seinen Hand hindurch, gut, seinen Arm, und man berührt ihn nicht, dann hat man einen Wunsch frei.
Oh, toll.
Also würde sich vielleicht auch aus dieser Perspektive lohnen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja fast wie ein Lottogewinn, den du gerade verraten hast. Sehr schön. Ja, das klingt natürlich sehr interessant. Und man muss dazu sagen, der Kollege Joachim Burkhardt, der ist natürlich Experte, weil der hat ja schon von Wanderführern über, also ich weiß nicht, wie viele der schon veröffentlicht hat, der weiß ja wirklich, wo es lang geht und wo man unbedingt mal hingehen sollte.
Ja, der Joachim kennt sich aus, er weiß es auch fotografisch einzufangen, solche Begebenheiten, also wirklich sehenswert. Und ja, das werden wir auch jetzt in den nächsten Folgen, in den nächsten Ausgaben werden wir dies hier...
Perfekt für den Frühling, wenn man mal am Wochenende unterwegs ist.
Genau das.
Sehr schön, das und mehr gibt's also in der aktuellen Ausgabe unseres Innehalten Magazins, wie immer bequem nach Hause geliefert, gern auch unverbindlich im Probeabo, in vielen Kirchen und natürlich digital mit der Innehalten-App. Auf welchem Weg auch immer. Wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen und Entdecken und dir vielen Dank fürs Vorbeischauen, lieber Florian.
Danke dir, Ivo.
Mit der Familie feiern oder Freunde einladen. Ja, das haben viele am vergangenen Osterwochenende gemacht und einige werden da sicher auch für eine große Zahl an Gäste gekocht haben, was gar nicht so einfach ist. Aber wie schaut's eigentlich erst aus, wenn man für bis zu 200 hungrige Mäuler auf einmal kochen muss? Das Malteser Verpflegungsteam aus Traunstein steht genau vor dieser Aufgabe beim kommenden Katholikentag Mitte Mai in Würzburg. Thomas Geischeder sorgt bei dem Großevent dafür, dass die zahlreichen Helferinnen und Helfer satt werden. Ja, und die dürfen sich auf deftige Gerichte freuen, so der Malteser Feldkoch.
Ein Schweinebraten mit Knödel oder Putengeschnetzeltes mit Reis, also Gulaschsuppe, Gulasch mit Nudeln. Also das sind so die Sachen, die wir da machen vor Ort. Es soll ja was vernünftig sein, wenn ich lang draußen bin im Einsatz, auch mal was Deftiges, einfach damit die Helfer wieder Kraft und Energie haben.
Normalerweise sind Thomas Geischeder und sein Team für den Katastrophenschutz im Einsatz. Sie versorgen zum Beispiel Menschen, die wegen einer Gefahrenlage ihre Häuser vorübergehend verlassen müssen. Immer mit dabei die mobile Feldküche.
Das ist ein Küchenanhänger, der besteht bei uns zum Beispiel aus 4 Modulen. Das sind ein großer Bratkessel und 2 Kochkessel, 2 große, mit rund 125 Liter jeweils. Dann haben wir noch einen Konvektomaten dabei, wie man es aus der Gaststättenküche kennt. Und mit dem arbeiten wir in der Regel.
Für den Katholikentag in Würzburg hat Thomas Geischeder schon mit den Planungen begonnen. Der ehrenamtliche Feldkoch rechnet gerade aus, welche Mengen an Lebensmitteln er für die verschiedenen Menüs benötigt.
Wir rechnen für 100 Portionen ungefähr 25 Kilo Fleisch, dann 100, 150 Gramm Nudeln und dementsprechend die Soße noch dazu, gute 200 Gramm Krautsalat. Dann kommen wir auf ein Gesamtmenü von 450, 500 Gramm je Helfer, damit einfach jeder satt wird.
Die Traunsteiner Köche haben den Auftrag, jeden Tag ein warmes Abendessen für bis zu 250 Katholikentagshelferinnen und Helfer bereitzustellen. Eine überschaubare Aufgabe, findet Thomas Geischeder. Da bleibt nebenbei auch noch Zeit, mit den Ehrenamtlichen der anderen Verpflegungsteams zu ratschen.
Dann sind der zweite oder dritte Feldküche mit dabei, mit Helfer. Manche haben ältere Feldküche, manche neuere. Also man kann sich da wirklich gut austauschen. Was hat die neue für Vorteile, was hat es für Nachteile oder so weiter. Und man freut sich einfach, man sagt, Mensch, der ist dabei, der ist dabei. Und man sieht den mal wieder, was hat sich bei dem Neues getan und so weiter. Also es macht einfach Spaß.
Wem Kochen Freude macht und wer noch eine Freizeitbeschäftigung sucht, die Malteser in Traunstein, die suchen immer Frauen und Männer, die sich zu ehrenamtlichen Feldköchen ausbilden lassen wollen. Wer gerne den Kochlöffel schwingt, der kann sich einfach in der Malteser Geschäftsstelle in Traunstein melden. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Mit Verpflegung und Sanitätsdienst unterstützen die Malteser aus dem Erzbistum den Katholikentag Mitte Mai in Würzburg. Um diesen außergewöhnlichen Einsatz geht's auch in der neuen Folge unseres MKR-Podcasts Malteser Momente mit meinem Kollegen Paul Hasel. Jederzeit auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen des Iran-Kriegs bekommen auch wir in Deutschland zu spüren, und zwar ganz konkret in unserem Alltag. Beim Tanken zum Beispiel oder auch bei den Gaspreisen. Die sind in letzter Zeit auch enorm gestiegen. Aber schon mit ein paar kleinen Tricks lässt sich der Gasverbrauch senken und dadurch richtig Geld sparen, so Claudia Zill von der Stiftung Warentest.
Ja, ganz oben auf der Liste von schnellen und günstigen Maßnahmen steht eben das Abdichten von Fenstern und Türen. Viele kennen vielleicht noch so poröse Dichtungen. Und auch wenn man die Heizkörpernische dämmt mit Platten aus dem Baumarkt, rentiert sich das. Ja, und wer außerdem noch ungedämmte Heizungsrohre im Keller hat, die lassen sich mit einfachen Rohrschalen isolieren. Und das lässt sich alles selbst erledigen.
Und auch beim Warmwasser lässt sich richtig was einsparen.
Also im Test hat sich gezeigt, wer von einer Standardbrause auf einen guten Sparduschkopf umsteigt, der kann bei einem aktuellen Gaspreis von 13 Cent pro Kilowattstunde bis zu 167 Euro im Jahr sparen. Und wer gar nichts investieren möchte, kann natürlich auch einfach kürzer duschen oder auch beim Händewaschen nicht immer das warme Wasser aufdrehen, sondern einfach mal den Wasserhahn auf der Kaltstellung lassen.
Ein richtiger Energiefresser ist dagegen das Fenster auf Kipp stehen lassen. Dann lieber mehrmals täglich durchlüften. Wie wurde Wladimir Putin in den 1990er Jahren zum neuen starken Mann in Russland? Dieser Frage geht der Spielfilm Der Magier im Kreml nach. Außerdem neu im Kino das romantische Drama The History of Sound mit Josh O'Connor und Paul Mescal in der Hauptrolle. Mehr dazu jetzt im MKR-Filmtipp mit meinem Kollegen Klaus Schlauk.
Der Magier im Kreml heißt ein neuer Kinofilm, in dem Jude Law Wladimir Putin verkörpert. Mit dem Magier ist allerdings nicht Putin gemeint, sondern sein fiktiver Berater Baranov, der von Paul Dano dargestellt wird. Dieser Berater und Spin-Doktor trifft sich während des Ukraine-Kriegs mit einem US-Journalisten zum Interview und blickt darin zurück, wie er, so die Erzählung des Films, Putin zum Aufstieg an die Macht verholfen hat. Im Gespräch mit dem Reporter entfaltet sich ein Panorama der russischen Politik der letzten Jahrzehnte, von der wild gefährlichen Goldgräberstimmung der 1990er über die Etablierung Putins als neuer starker Mann im Kreml bis hin zum Ausbau von dessen Regime zur Autokratie.
Vadim Baranov war ein visionärer Regisseur. Er wurde bekannt als der neue Rasputin.
Ich will meine Zeit mitbestimmen. Nicht nur Zeuge sein.
Hör auf, Geschichten zu erfinden. Gestalte die Realität. Wir müssen etwas schaffen, etwas Neues. Russland braucht einen anderen Politikertyp.
Er ist jung, athletisch. Er ist ein Spion. KGB. Wladimir Putin.
Was mich interessiert, ist die Macht.
Der Magier im Kreml liefert nicht nur eine facettenreiche Analyse, an welchen Stellschrauben der Macht gedreht wurde, um Russlands politisches System mit Putin an der Spitze neu zu justieren. Der Film fasziniert auch mit seiner schwer durchschaubaren Hauptfigur, dem Berater, der als Manipulator das Spiel der Macht um seiner selbst willen spielt. Gleichzeitig merkt er viel zu spät, dass er, wie alle anderen, auch mit der neuen Realität leben muss, für die er selbst mitverantwortlich ist. Ebenfalls neu im Kino ist das amerikanische Drama The History of Sound. Darin reisen im Jahr 1917 zwei Musikstudenten, gespielt von den Jungstars Josh O'Connor und Paul Mescal, durch die USA. Sie wollen traditionelle Volkslieder auf Wachszylindern aufnehmen und archivieren. Die beiden Männer verlieben sich dabei ineinander. Weil sie ihre Liebe wegen der äußeren Umstände aber nur bedingt ausleben können, trennen sich ihre Wege vorerst wieder. Nach dem Ersten Weltkrieg treffen sie sich wieder und auch später holen sie die Erinnerungen wieder ein. The History of Sound ist ein kunstvolles Drama über Vergänglichkeit und Erinnerung, das einen Bogen schlägt vom Musikalischen zum Emotionalen. Der sorgfältig gestaltete und sinnliche Film erzählt von unerfüllter Sehnsucht, wobei es ihm nicht immer gelingt, die Leidenschaft und Tiefe seiner zentralen Liebesgeschichte auszuloten. Klaus Schlauk für das MKR, das Kirchenradio.
Wer in den Kölner Dom will, muss oft lange anstehen. Und nicht nur das, ab Sommer sollen Touristen, so wie zum Beispiel schon im Salzburger Dom, auch eine Besichtigungsgebühr bezahlen. Hier bei uns im Erzbistum sieht das noch anders aus, denn der Münsterlieb-Frauendom bleibt bisher kostenlos. Aber wir wollten mal wissen, würden Sie denn auch Eintritt zahlen, falls es so kommt?
Ist halt schwierig, weil dann die Leute, die beten wollen, natürlich auch Geld bezahlen am Ende des Tages, ne?
Finde ich nicht gut. Kirche sollte für alle offen sein.
Wenn es notwendig ist, schon. Also die Gebäude dürfen ja erhalten bleiben.
Ja, eigentlich ist es besser, wenn die Touristen zahlen. Ich meine, du kannst ja nicht alles über die Kirchensteuer abdecken. Ne?
Wenn so viele dann reingehen als Besucher, wo das eigentlich nur als Kunst sehen, warum sollte die keinen Eintritt bezahlen?
Ja, ziemlich gemischte Meinungen hier bei uns in München. Und was sagen Sie? Sollten mehr Kirchen Eintritt verlangen? Schreiben Sie uns doch einfach eine kurze WhatsApp-Nachricht. Ganz einfach unter 089-2322 und 4 mal die 5. 089-2322 und 4 mal die 5. Natürlich können Sie uns ja auch eine Sprachnachricht schicken. Wir sind gespannt, wie Sie darüber denken. Die Osterferien neigen sich so langsam, aber sicher dem Ende zu. Das gilt natürlich nicht für die meisten Kitas. Die haben ja nicht wirklich alle zugehabt. Und deshalb hat sich auch unsere Kollegin Steffi Schmidt wieder auf den Weg gemacht und eine Kita besucht. Steffi, wo warst du denn die Tage?
Ich war in einem Hort, also bei den größeren Kindern. Die Einrichtung heißt Tintenforscher. Das ist eine Eltern-Inni. Und da waren Erst- bis Viertklässler.
In den Ferien?
Ja, genau. Da gibt es eine wunderbare Ferienbetreuung, die natürlich auch für die Eltern wichtig ist. Und die Kinder, die haben es sehr genossen, mal mehr Zeit zu haben. Wenn die natürlich normal im Hort sind nach der Schule, dann sind das ja immer wenige Stunden und das Thema Hausaufgaben machen ist da ein ganz zentrales im Hort. Aber in den Ferien kann man das mal alles andere so richtig auskosten.
Okay, und was heißt dann alles andere auskosten im Hort? Keine Hausaufgaben?
Genau, also natürlich stehen da in den Ferien auch Ausflüge an, zum Beispiel ins Museum oder einfach zum Toben auf einen Spielplatz. Aber was ich total lustig fand, es sind so die ganz alltäglichen Beschäftigungen oder besser gesagt so kleine Jobs, die den Kindern ganz viel Spaß machen. Beispielsweise Wassermalkästen putzen.
Eigentlich sind wir die KSM, weil das die Abkürzung für Kasten sauber machen und wir haben noch viel zu tun. Zum Beispiel da machen wir gerade sauber. Wir haben auch Hausmeister und gerade sind die anderen woanders und wir müssen dann noch da hinten auch welche Becher und Teller sauber machen.
Ah, super, dann habt ihr aber heute viel Arbeit.
Ja.
Arbeitet ihr gerne?
Ja, das macht auch total Spaß. Man hat immer 2 Minuten und höchstens 3 Minuten Pause.
Okay, sehr lustig. Du meintest vorhin ja, dass der Hort eine Eltern-Inni ist. Ist das denn eigentlich oft so?
Ja, also erstmal muss man sagen, ohne Eltern-Innis geht es in München gar nicht. Gerade im Hortbereich. Früher fehlten ja die Kita-Plätze für Kleinkinder, also im Krippenbereich. Dann gab es da viele Eltern-Innis, gibt es immer noch. Mittlerweile sind diese Kinder aber älter geworden und wir haben einen riesigen Mangel im Hort- und Mittagsbetreuungsbereich. Und deshalb gibt es da mittlerweile viele Eltern-Innis und vermutlich wird es noch mehr werden, wenn wir bald einen Betreuungsplatzanspruch für Schulkinder haben.
Was sind denn da die Vor- und Nachteile?
Ja, also ich denke, die Nachteile sind zugleich die Vorteile oder andersrum. Man muss natürlich ein bisschen Zeit investieren als Eltern in einer Eltern-Inni, also mitarbeiten. Aber dadurch ist man auch viel näher dran und kann mitwirken und weiß, wie das Kind dann den Tag verbringt. Und das hat mir ein Papa, der dort noch recht neu ist, beziehungsweise dessen Kind noch recht neu ist, ganz eindrücklich berichtet.
Wir sind ja als neues Elternteil gerade angefangen mit der ersten Klasse dieses Schuljahr und durften gleich in den Vorstand mitmachen. Als Familie, was hilft natürlich dann auch, quasi diese ganze Einrichtung auch mit erstmal kennenzulernen, aber dann auch zu, wie sagt man es auf Neudeutsch, zu shapen, also auch zu beeinflussen, was hier mit passiert, also im Hort selber. Ja.
Das und mehr also in der aktuellen Ausgabe des Kita-Radios, heute Abend gleich nach dem Gottesdienst um 7:15 hier bei uns im MKR, jederzeit auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Burning Persons. So nennt die Berufungspastoral im Erzbistum München und Freising Menschen, die für eine Sache brennen. Seit einem Jahr unterstützen sie junge und nicht mehr ganz so junge Menschen bei der Suche nach ihrer eigenen Berufung. Und sie helfen dabei Pfarrer Klaus Hofstetter von der Berufungspastoral im erzbischöflichen Ordinariat.
Die Jugendsynode, die vor einigen Jahren war, sagte, vor allem junge Menschen brauchen Personen, die einfach da sind, die erlebbar sind, die authentisch sind. Das steht mal so für die Persons. Und dann Burning, die für was brennen. Also in diesen Zeiten gibt es so viel, was uns runterzieht. Und was baut mich auf? Was hält das Feuer in mir am Brennen?
21 Personen sind es, die mit ihrem Beispiel und ihrem Leben Berufungen wecken und für die Suchenden da sind. 4 bis 6 sollen in diesem Jahr dem Netzwerk noch beitreten. Alle haben einen geistlichen Beruf, auch Ordensleute sind dabei, wie Schwester Josefa Maria von den Barmherzigen Schwestern in München.
Ich finde die Idee einfach großartig, dass wir sagen, wir sind mittendrin, wir gehen eben zu den Veranstaltungen, wo Menschen sind, die sich eben diese Sinnfrage, dieses was möchte ich machen, stellen. Und genau, das können Jugendliche sein, wo vielleicht so eine Entscheidung mit Ausbildung oder Studium ansteht. Das können aber auch, wie es Pfarrer Klaus schon gesagt hat, Ältere sein im Sinne von, dass man einfach vielleicht nach ein paar Jahren im Beruf merkt, vielleicht gibt's noch was anderes oder ich möchte noch was entdecken. Und für mich ist einfach das Schönste, bei und mit den Menschen auf dem Weg sein zu können.
Als Ordensfrau möchte Schwester Josefa Maria ein persönliches Beispiel geben, wie ein Ordensleben aussehen kann. Zusammen mit Pfarrer Klaus Hofstetter führen die Burning Persons Beratungsgespräche und stellen beispielsweise die Berufungspastoral auf Dekanatstagen vor.
Dann gibt's eine Berufsberatungsmesse in Mühldorf, wo die Dekanatsratsvorsitzende sich gefreut hat, wenn wir da was machen würden. Und da machen jetzt 2 aus dem Netzwerk, sind da präsent. Und so gibt's eigentlich nichts, was es nicht gibt, auf Instagram präsent zu sein, im Münchner Dom den monatlichen Gebetstag zu gestalten.
Auch bei Großevents im Erzbistum wie Jugend Corbinian auf dem Freisinger Domberg sind Burning Persons wie Schwester Josefa Maria dabei.
Wir waren am Domberg, wir hatten eben Lastenfahrrad, wir hatten einen großen, kann man sich jetzt vielleicht schwer vorstellen, einen großen so einen Sonnenschirm am Lastenfahrrad und waren einfach auf dem Domberg den ganzen Nachmittag und Abend unterwegs. Gute Musik hatten wir auch noch dabei. Und haben einfach mit den Teilnehmerinnen von Jugendkabinen ins Gespräch gekommen und haben sie eingeladen, für sich alleine oder mit den Freunden, Freundinnen mal kurz zu reflektieren, was ist mein Talent? Was macht mich aus? Worauf bin ich stolz? Was ist so meine Stärke?
An Schnüren hingen Kärtchen mit den Talenten dann im Altarraum. Als sichtbares Zeichen, wie vielfältig die Begabungen der Menschen sind und dass Berufungen oft einfach nur geweckt werden müssen. Immer wieder Neues lassen sich Pfarrer Hofstetter und die Burning Persons einfallen.
Unser neuestes Projekt ist die Mitleb-WG, eine Zeit der Orientierung. Dazu bin nicht nur ich umgezogen, sondern auch ein junger Mitbruder hat sich darauf eingelassen, dass wir eine WG, eine Priester-WG bilden, mitten in München-Schwabing, zwischen Englischer Garten und Uni. Und diese WG ist offen. Da können bis zu 2 junge Menschen mitleben. Und da gab es schon ein paar, die sagen, hey, was, klaust du in deinem Alter noch? Ein erster ist schon eingezogen vor 2 Monaten, ein zweiter hat noch Platz. Das ist jetzt was für junge Männer, weil wir eben 2 Priester sind. Und so eine WG hätten wir gerne auch noch für junge Frauen.
Mit dem Netzwerk der Burning Persons gelingt es Pfarrer Hofstetter immer besser, das Thema Berufungen prominent zu machen. Jede Woche kommen inzwischen mehrere Anfragen bei der Berufungspastoral des Erzbistums an. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Ja, die Osterferien gehen so langsam, aber sicher dem Ende zu. Trotzdem gibt's noch jede Menge Zeit für Erholung und einfach mal nichts tun und schon gar nicht an die Arbeit denken. Klingt gut, aber jeder Dritte, das zeigt eine aktuelle Umfrage, kann einfach gar nicht abschalten. Dominik de Mané von der Mental Health Crowd in München findet das schade, denn eigentlich, sagt sie, ist Arbeit gut für unsere mentale Gesundheit.
Aber halt nicht unter den Umständen, wie sie da draußen oft passiert. Und mir ist es eben wichtig, die Leute selber handlungsfähig zu machen. Sie müssen nicht auf irgendwen warten, sondern meine Tools kann jeder machen. Ich muss nicht auf meine Chefin warten, auf meinen Abteilungsleiter. Und das war mir einfach so wichtig, das jetzt mal viel mehr Leuten ermöglichen zu können.
Deshalb hat Dominik ein Buch geschrieben. Work Healthy, Stay Happy heißt es.
Es geht um mentale Gesundheit am Arbeitsplatz und dass Leistung und Mental Health oder Zufriedenheit sich nicht ausschließen müssen. Und ich gebe ganz viele Tipps und Inspirationen, wie man denn mentale Gesundheit in den Arbeitsalltag holen kann.
Und auch Möglichkeiten zu überprüfen, wie geht es mir denn eigentlich im Moment?
Das eine, was man sich anschauen kann, ist, wie schlafe ich denn? Weil bei ganz vielen Leuten, wenn ich eigentlich Stress habe oder Dinge, die mich belasten, die trauen sich dann nachts raus und da einfach mal zu gucken, wie schlafe ich? Schlafe ich gut ein? Hat sich da was verändert? Schlafe ich durch? Und auch dieses Gefühl, mit dem ich aufwache morgens, gehört für mich auch dazu. Ist es eher ein Juhu, ein neuer Tag? Oder ist es eher so, oh, nicht schon wieder?
Einen Tipp, den Dominik immer wieder gibt, nicht zu viele Dinge unbedingt sofort erledigen wollen. Da ist Enttäuschung nämlich vorprogrammiert.
Gerade wenn ich eine To-Do-Liste habe, die eigentlich 100 Seiten umfasst, dann klappe ich oft abends den Rechner zu und denke mir, ich habe eigentlich nichts geschafft. Sich morgens 3 Dinge zu überlegen, was will ich heute schaffen? Und das müssen natürlich aktive Dinge sein, jemanden anrufen, eine E-Mail. Nicht mehr, wirklich nur 3. Und wenn man die geschafft hat, dann weiß man, man hat was geleistet und hat nicht dieses blöde Gefühl am Ende des Tages.
Und dann können wir am Wochenende die Arbeit hoffentlich auch einfach mal wieder Arbeit sein lassen.
Meine Kollegin Linda Burkhardt hat mit Dominik de Mané von der Mental Health Crowd in München gesprochen. Vielen Dank dafür. Schaut man in ein Klassenzimmer und zählt so durch, dann ist statistisch gesehen jedes 6. bis 7. Kind armutsgefährdet. Konkret bedeutet das bei uns in Bayern nicht unbedingt Hunger, aber Armut wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Keine eigenen Freizeitangebote, weniger Ruhe zum Lernen, oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Im Hasenberge hier bei uns in München gibt es für diese Kinder und Jugendlichen im wahrsten Sinne des Wortes einen Lichtblick.
Die Betreuungseinrichtung Lichtblick Hasenbergel war auch für Aisha Agrin eine riesengroße Stütze. Heute mit Mitte 20 arbeitet sie in der Finanzbranche. Doch ihre Kindheit war geprägt von Sorgen und Einschränkungen.
Sehr bedrückend, anstrengend. Man lernt als Kind, dass man halt weniger hat und man lernt es schnell zu verhüllen, zu verstecken. Für einen selber, weil man halt keine angreifbare Fläche bieten möchte, aber auch für die Eltern, weil man nicht möchte, dass die Eltern weniger gesehen werden oder verurteilt werden.
Hilfe fand Aisha früh im Lichtblick Hasenbergel, eine Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge. Mit 8 Jahren kam sie zum ersten Mal dorthin und besuchte dort nach der Schule den Hort.
Der Lichtblick Hasenbergel hat mir sehr viel gegeben, unter anderem einfach eine bunte Welt, eine andere Perspektive. Hat für mich Türen geöffnet, Kontakte gegeben, die ich halt eben so in dem Raum nicht hätte haben können. Aber auch an sich einen Raum, um mich einfach frei zu entfalten. Und vor allem der Fokus lag an mich, das heißt zu schauen, wie es mir gut geht und was ich brauche, um halt wachsen zu können, um mein Potenzial einfach zu erkennen und darauf aufzubauen.
Eine ihrer wichtigsten Ansprechpartnerinnen war von Anfang an Sozialpädagogin Dörte Fries, die pädagogische Leitung im Lichtblick Hasenbergel. Sie betont, Armut darf Kinder nicht länger ausschließen und benachteiligen.
Dass ein Leben in Armut einfach machbar wird. Und das ist tatsächlich die Belastungen so weit auszugleichen, dass die Kinder halt einfach ihre Chancen nutzen können. Weil es sind einfach wunderbare Menschen, es sind wunderbare Potenziale. Und ich wünsche es für die Kinder, Jugendlichen, ich wünsche es aber vor allem für unsere Gesellschaft, dass wir alle gemeinsam leben und dass sie ihre Chancen nutzen können.
Heute gibt Aisha ihr Wissen und ihre Erfahrungen als Mentorin oder bei Vorträgen und Workshops weiter. Ihre wichtigste Botschaft an Kinder und Jugendliche, die in ähnlichen Situationen aufwachsen, ist:
An sich zu glauben, zu erkennen, dass sie nicht Schuld daran haben, dass sie Armut erleben, auch zu erkennen, dass oftmals die Eltern auch keine andere Wahl haben und deren Bestes versuchen, offen darüber zu sprechen, sich nicht zu schämen, Hilfe zu suchen. Und man ist nicht dumm, sondern einfach, es ist, wie es ist und man kann nur schauen, dass man halt eine andere Welt schafft.
Und dabei hat Aisha der Lichtblick Hasenbergl geholfen, denn der hat ihr den Weg in eine andere Welt geebnet. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Eine Geschichte über Mut, Durchhaltevermögen und die Kraft von verlässlicher Unterstützung. Wer mehr über Aisha und den Lichtblick Hasenbergl erfahren möchte, einfach reinhören. Heute Abend bei Total Sozial, hier bei uns im MKR, das Kirchenradio. Um kurz nach 19 Uhr, also gleich nach dem Gottesdienst, natürlich jederzeit online auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Typisches Aprilwetter. Die Temperaturen schwanken, überall wird gehustet und geschnieft. Das klingt vielleicht harmlos, ist aber ein echtes Problem, denn wer erkältet oder angeschlagen ist, darf kein Blut spenden. Das bringt Kliniken in eine schwierige Lage, denn Blut wird täglich gebraucht. Ohne geht es im Krankenhausalltag nicht, so Nikolaus Rank, Chefarzt für Intensivmedizin am Klinikum Dritter Orden in München.
Ja, wir hätten massive Probleme bei der Versorgung von entsprechenden Notfällen, die Blutprodukte brauchen, und auch von großen speziellen Operationen. In vielen Fällen sind da Transfusionen notwendig. Ohne das könnten die nicht arbeiten.
Und dabei überlegen Nikolaus Rank und seine Kollegen sehr genau, wer braucht Spenderblut und wo geht es ohne.
Wir gehen da extrem sorgsam damit um, aus zwei Gründen. Das eine, es geht um Spenden. Da hat sich jemand bereit gefunden, sein Blut zu spenden. Damit muss man verantwortlich umgehen, das ist das eine. Und zum anderen muss ich sagen, es gibt auch Nebenwirkungen für den Patienten, wenn man ihn transfundiert. Das ist der zweite Grund, weshalb man sehr, sehr sorgfältig damit umgeht.
Spenden kann, wer volljährig ist und mindestens 50 Kilogramm wiegt. Sorgen sind unbegründet, sagt der Intensivmediziner.
Die meisten können Blut spenden. Und vielleicht muss man das auch dazu sagen, das Blutspenden an sich hat kein irgendgeartetes Risiko per se, wenn man sie in der Art durchführt, wie wir es hier in Deutschland, in Bayern durchführen.
Rund 2500 Blutspenden braucht allein das Klinikum Dritter Orden pro Jahr. Bayernweit sind es sogar täglich bis zu 2000. Und für jede davon sind Mediziner und auch Empfänger dankbar.
Weil jede Spende ist im Endeffekt ein freiwilliges Geschenk desjenigen ohne Gegenleistung. Und damit ist es Ausdruck der christlichen Nächstenliebe.
Noch lässt sich Blut nicht künstlich ersetzen und gebraucht wird es nicht nur bei Unfällen, sondern zum Beispiel auch in der Krebstherapie. Also wichtig, dass es auch jetzt in der Erkältungszeit weiter Spender gibt. Linda Burkhardt für das MKR.
Weißer Sonntag wird der Tag heute im Kirchenjahr genannt, genau eine Woche nach Ostern. In manchen Jahren gab es an diesem weißen Sonntag auch mal Schnee. Dass der aber nichts mit dem Wetter zu tun hat, dazu gleich mehr in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der weiße Sonntag, erklärt von Pfarrer Rainer Maria Schießler.
Früher war es so, dass ja nur Erwachsene getauft wurden und die haben sich lange auf die Taufe vorbereitet und an Ostern, in der Osternacht sind sie dann getauft worden. Und dann haben sie ihr sogenanntes Büßergewand, das war irgendeine so Art Sackleinen, haben sie abgelegt und haben dann ein schönes, helles, glänzendes, weißes Gewand bekommen. Und dieses Taufkleid hat diese Neugetauften erkennbar gemacht. So, ich bin jetzt einer von euch. Und sie durften, weil die Kirche ja nicht nur einen Tag Ostern feiert, sondern gleich mal als Festtag eine ganze Woche, das nennt man die sogenannte Osteroktav, vom Ostersonntag bis zum Sonntag drauf, durften sie die ganze Woche dieses Kleid tragen. Und am Sonntag drauf, am Sonntag nach Ostern, sind sie dann zum ersten Mal feierlich in der Kirche, diese Neugetauften, zum Altar gegangen und wir haben zum ersten Mal auch von dem Leib Christi vom Brot essen dürfen. Und das Zeichen dafür, dass sie jetzt voll aufgenommene Mitglieder in dieser Gemeinschaft sind, haben sie diese Kleider abgelegt. Die haben sie jetzt nicht mehr gebraucht, sondern jetzt waren sie solche wie alle anderen auch in der Gemeinde. Und von diesem Brauch, die weißen Kleider an diesem Tag abzulegen, kam der Name Weißer Sonntag.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.